der Heilige Geist. In Vers 17, dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Wow, Gott sei Dank. Ne? Aber da geht es weiter. Ab Vers 23 kann man dann lesen in Johannes 14. Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben. Und wir beide, also der Vater und ich, sagt Jesus, wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Jetzt haben wir alle drei. Alle drei bleiben für immer. Die drei Personen agieren weder gegeneinander noch unabhängig voneinander. Wenn Gott als Vater, Sohn oder Heiliger Geist handelt, geschieht das in völliger Einheit und totaler Harmonie. Gott als Gemeinschaft. Dass die drei eins sind, erklärt auch, dass in der Bibel an den meisten Stellen nur von dem einen Gott die Rede ist. Und das betont die Bibel ja auch. Es gibt nur einen einzigen Gott. Höre Israel, heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Jahweh, unser Gott, Jahweh ist einer. Widerspricht sich das jetzt? Oder lasst uns das weiter auflösen, das Rätsel. Dieser Vers, den ich gerade gesprochen habe aus 5. Mose 6, dieser Vers wird auch das große Schema genannt, das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel. Und dieses hebräische Wort einer, Jahweh ist einer, dieses Wort einer, das bedeutet etwas vereinigen, eine Einheit bilden, die aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist. Zur Verdeutlichung zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Da heißt es in 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 5, und es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein Tag. Nach hebräischem Verständnis ist ein Tag die aus Abend und Morgen zusammengesetzte Einheit. Ein zweites Beispiel, 1. Mose 2, 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden zu einem Fleisch. Hier bezeichnet der Ausdruck, dass zwei eigenständige Personen zu einer neuen Einheit zusammengefügt werden. So bilden Mann und Frau in der Ehe eine Zwei-Person, eine Eheperson. Auch wenn Gott aus drei Personen besteht, ist damit seine Einheit nicht in Frage gestellt. Ähnlich wie beim Beispiel von der Ehe bildet Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, eine Drei-Person. Gott auf die Person des Vaters zu reduzieren, ist biblisch nicht haltbar. Denn damit wird zugleich die Gottheit des Sohnes und des Heiligen Geistes geleugnet. Ich möchte nochmal das Bild nebendran stellen mit dem Aggregatzustand. Das ist das nächste. Die drei möglichen Aggregatzustände des Wassers illustrieren das nochmals, was da scheinbar so unlogisch scheint. Wir haben ja das Lobpreislied gesungen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und doch eins. Unser Verstand kann es nicht fassen, aber unser Herz kann es sehen. Wasser tritt fest, flüssig oder gasförmig auf, aber es bleibt doch immer das gleiche Wasser. Und um das noch mal ein bisschen mehr zu illustrieren, brauche ich jetzt drei Personen. Ich nehme einfach mal drei Männer. Dann nehme ich den Daniel von da oben. Darf ich einfach so frei sein? Ja? Ich nehme den Uli Bischof. Und da haben wir noch einen Daniel. Kommt ihr dreimal bitte zu mir auf die Bühne. Ich muss das jetzt einfach ein wenig illustrieren. Ich verteile jetzt die Rollen. Entschuldigung, wenn ich das einfach so mache, so menschlich. Du bist Gott der Vater, du bist Gott der Sohn und du bist Gott der Heilige Geist. Wer ist er? Wer ist er? Okay, jetzt sind sie noch ziemlich lose auseinander. Wir werden das jetzt ändern. Ich möchte, dass ihr drei euch, kommt mal ein bisschen her, so hinstellt und du kommst auf diese Seite und jetzt hakt ihr eure Arme ein bisschen unter. So. Und jetzt guckst du mal in die Gemeinde. Und wer guckt jetzt in die Gemeinde? Der Vater. Wer guckt jetzt in die Gemeinde? Der Sohn. Wer guckt jetzt in die Gemeinde? Okay. Und jetzt werde ich, Entschuldigung, wenn ihr noch ein bisschen bleibt, habt ihr noch Kraft? Ich habe extra geguckt, dass sie gleich groß sind in etwa, ne? Dann ist es leichter. Wir machen jetzt eine Übung. Anhand von verschiedenen Bibeltexten. Der eine Gott wendet sich seinen Menschen zu. Und das schon im Anfang der Schöpfung. Gott handelt immer in Einheit. In 1. Mose 1 lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Also der Geist Gottes wendet sich jetzt der Gemeinde noch stärker zu, okay? Über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. In 1. Mose 1, 26, dann sagte Gott, der Vater, sage ich jetzt, ja, der die Initiative ergreift, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Jetzt kommt wer nach vorne? Okay, jetzt ist der Vater. Der Vater spricht jetzt. Wir wollen jetzt Menschen machen. Also immer noch eine Einheit, ja? Weiter noch ein bisschen da. In Vers... Dann bist du Offenbarung, machen wir nicht, keine Sorge. Im Kolosserbrief im Neuen Testament, Kapitel 1, Vers 16, schreibt Paulus Folgendes. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn, durch wen? Durch den Sohn. Durch den Sohn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn und geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Also bei der Schöpfung haben wir jetzt den Heiligen Geist gehabt, der hat sich da über Wasser gelagert, der Vater hat gesprochen, jetzt machen wir Menschen und der Sohn, der war sowieso da. Also merken wir immer, immer ist es Gott in Einheit. Noch zwei Beispiele. Auf unserem Flyer steht da immer Apostelgeschichte heute. Und wenn ihr die Apostelgeschichte zu Hause lest, in diesen Tagen, Wochen, Monaten, dann habt ihr sicher auch in Kapitel 1 schon entdeckt, wie alle drei dort aktiv sind. In Apostelgeschichte 1, da geht's schon los. Ich lese Vers 1 und 2. Verehrter Theophilus, schreibt da der Lukas, in meinem ersten Bericht, das war das Lukas-Evangelium, habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an, bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor Jesus, da steht schon, hat er nochmal Glück gehabt, bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist, gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Dann lesen wir weiter im gleichen Kapitel, Vers 6 bis 8. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Jetzt danke ich euch von ganzem Herzen, wir verdienen echt einen Applaus. Ne? Also. Gott ist immer einer. Und doch zeigt er immer unterschiedlich, wie es gerade dran und gebraucht ist. Sein Wesen als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Ich möchte einfach ein Stück weit mit euch durch die Heilige Schrift gehen. Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass die Zeit heute Morgen niemals ausreicht, um das wirklich erschöpfend theologisch zu betrachten. Da gibt es so viel zu sagen zum Vater, die Theologie zum Vater, die Theologie zum Sohn, die Theologie zum Heiligen Geist. Deshalb ist es nur herausgegriffen, so wie es mir ins Herz kam während der Vorbereitung. Aber ich möchte jetzt den Vater zunächst einmal betrachten mit euch. Denn er ist, wie ich vorhin gesagt habe, schon in der Schöpfung, er ist derjenige, der den ersten Schritt macht, der die Initiative ergreift. Nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Erlösung. In Johannes 3 lesen wir meinen Lieblingsvers, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Denn Gott, hier ist der Vater jetzt gemeint, hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben wird. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Der Vater wendet sich uns zu. Und wenn wir heute Morgen über Gott als Gemeinschaft nachdenken, dann muss uns das einfach bewusst sein. Wir haben einen himmlischen Vater, der sich uns, der sich dir und mir zuwendet. Auch heute Morgen ganz neu. Er schaut uns an und wir sind ihm so unendlich wichtig, dass er gar nicht anders kann, als alles, wirklich alles, was Wert hat, zu geben. Er gibt sich selbst durch seinen Sohn. Deshalb lässt er ihn los, sendet ihn auf die Erde mit dem einen großen Ziel, seine Menschen zu erlösen. So ist Gott, der Vater. Und dieser Vater liebt seinen Sohn. Und es war deshalb das größte Opfer, das er geben konnte. Im Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 11, da lesen wir, als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Gott als Gemeinschaft. Gott der Vater und Gott der Sohn. Der Vater drückt dem Sohn eine Wertschätzung aus. Wenn wir das für uns als Vorbild nehmen, für Gemeinschaft untereinander, da wird die Miriam ja nächste Woche fortsetzen, dann ist hier das Urbild. Gott ergreift die Initiative und sagt zu seinem Sohn, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, ich freue mich über dich. Ich mache eine kleine Klammer auf. Manchmal warten wir, bis uns das jemand sagt. Und wir wünschen uns das auch so sehr, von anderen zu hören. Manchmal scheint es so zu sein, dass auf unsere Stirn geschrieben steht, hab mich lieb. Sag's mir bitte. Und wir warten und warten und denken, Menschenskinder, warum denkt hier niemand an mich? Gott, der Vater, hat die Initiative ergriffen. Er hat den Anfang gemacht. Er hat es dem Sohn öffentlich gesagt. Du bist mein geliebter Sohn. Naja, kleine Übung. Wir haben schon eine gehabt, aber jetzt eine in euren Reihen. Wendet euch doch bitte mal einander zu und sagt dem anderen, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich liebe dich mit der Liebe von Jesus. Ich sag ja zu dir. Wisst ihr, da wo das lebt, da wird die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes, die Liebe des Heiligen Geistes spürbar unter uns. Und wenn ich auch eine kleine Rückblende mache an unsere große Trauer, dass Jörg verstorben ist, jetzt beim Papa ist, beim Vater im Himmel, dann ist doch genau das, was so viele von euch hier ganz praktisch gelebt haben, genau das, dass ihr hingegangen seid zum Jörg und ihm mit Worten und Taten gesagt habt, ich hab dich lieb. Habt ihr genau das getan, was der Vater mit dem Sohn gemacht hat? Ich hab dich lieb. Und daran wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus von Gott gesandt ist. Und dann wird der Sohn aktiv. Jesus Christus. Er sagte den Jüngern und allen, die um ihn standen, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Denn das ist das Ziel, dass wir zum Vater kommen. Nicht erst in der Ewigkeit, so wie Jörg jetzt in der Ewigkeit beim Vater ist, sondern schon hier, durch Jesus. Und der Vater, der wartet auf uns immer wieder, aber Jesus ist der Weg zum Vater, auch heute Morgen. Und Jesus kann deshalb auch sagen, wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. In Johannes 14, Vers 9 bis 11, da lesen wir, wer mich gesehen hat, sagt Jesus, der hat den Vater gesehen. Und er spricht zu einem der Jünger dann, wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Sie haben eine enge Kommunikation, der Vater und der Sohn. Was ich sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Wir wissen, dass Jesus früh am Tag immer aufgestanden ist, um was zu tun. Mit dem Papa allein zu sein, mit dem Vater zu sprechen und zu hören, was er zu ihm sagt. Ich habe es mir nicht selbst ausgedacht, sagt Jesus, sondern ich habe es vom Vater. Da ist Kommunikation und das ist Gemeinschaft Gottes. Und das ist das, was wir miteinander brauchen. Dass wir es uns nicht selber ausdenken, was wir so sagen. Manchmal denken wir uns so viel selber aus. Wisst ihr, das ist manchmal gruselig, was ich mir ausdenke. Was der Paul jetzt gerade denkt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Entschuldigung, Paul, du bist... Also immer so ein Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel, gell? Was denkt der bloß jetzt wieder? Da denke ich mir was aus. Liege ich damit immer richtig? Liebe Leute, ich liege manchmal ganz schön daneben mit dem, was ich mir so ausdenke. Erst wo ich anfange zu fragen, du Paul, was hast du denn da vorhin gedacht? Und dann kann er sagen, oh Mann, du warst ganz schön auf dem Holzweg. Ich habe was ganz anderes gedacht. Diese Kommunikation zwischen Vater und Sohn, die haben nicht übereinander, sondern miteinander geredet. Das war eine Einheit, eine Wertschätzung, eine Klarheit, die einfach Vorbild ist für unsere Gemeinschaft. Noch ein Beispiel aus Johannes 5, Vers 19. Ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Ich tue nichts aus mir selber, sondern das, was der Vater mir zeigt, das tue ich. Merkt man, wie eng Vater und Sohn miteinander verbunden sind. Ich rede nur das, was ich vom Vater kriege. Ich tue nur das, was ich vom Vater sehe. Wir beten im Vater unser ja auch. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hand aufs Herz. Wie oft spielt das eine Rolle, wenn wir eine Entscheidung treffen? Wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit materiellen Dingen umgehen. Wie oft fragen wir, Herr, was hast du eigentlich im Himmel dir ausgedacht heute an diesem Sonntag? Es fängt schon damit an, Entschuldigung, es fängt schon damit an, was ich in den Kollektenbeutel da reinwerfe. Was hat sich Gott heute ausgedacht im Himmel, was ich da tue? Das ist eine Kleinigkeit. Und doch, das Leben besteht aus vielen Kleinigkeiten. Und unsere Kommunikation mit dem Vater ist so entscheidend über das, was wir wirklich tun. Jesus offenbart uns hier eine tiefe, tiefe Beziehung und Einheit mit dem Vater. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Ich finde es immer so schön, wenn ich der Miriam zuhören kann. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Ich habe mir einen Satz gemerkt vom letzten Sonntag, aber ich habe mir viele Sätze gemerkt, aber der blieb bei mir besonders hängen, weil es bei diesem Thema von heute, Gott als Gemeinschaft, sich so theoretisch anfühlt. Sie hat gesagt, ihr müsst euch immer eine Frage stellen, egal wer hier predigt. Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun, mit uns als Gemeinde, dass Gott als Gemeinschaft sich offenbart, die so herrlich ist, so schön, so kraftvoll, dass sie das Vorbild ist für uns. Was hat das mit mir zu tun, mit dir, mit uns als Christusgemeinde Pforzheim? Ich glaube, ich werde heute ziemlich früh fertig mit der Predigt. Okay, was ich heute nicht sage, kannst du nächsten Sonntag dranhängen. Was hat es mit mir zu tun, dass Gott so eine Gemeinschaft darstellt, offenbart? Es ist für uns das göttliche Vorbild. Die Einheit, die Gott selbst in seiner drei Personen darstellt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist unser Auftrag. Das bedeutet, dass wir uns als Christusgemeinde für Pforzheim für ein göttliches Wir einsetzen, unter uns. Denn Jesus betet darum. Wir werden uns noch oft wiederholen, Johannes 17. Wie Jesus den Vater bittet: Vater, mach sie eins. So wie wir, wie du und ich eins sind, mach sie eins. Das ist unser Auftrag. Das ist das, wo Gott sichtbar wird. Wo es sich auf Erden widerspiegelt, was im Himmel schon längst und immer vorhanden war. Und das ist ja nicht immer selbstverständlich, das wissen wir. Und deshalb ist es so bedeutsam, so wichtig. Vater, mach uns eins. Und in diesem Einssein sind wir nicht alle gleich. Also Vanessa, dass du und ich zwei unterschiedliche Leute sind, das ist... Naja, komm, steh mal auf. Also sie hat auch zwei Augen. Und wenn man die Haare hebt, hat sie auch zwei Ohren, eine Nase, einen Mund. Aber es ist schon Ähnlichkeit, ne? Haare haben wir auch, ich habe auch noch welche. Aber sie ist eine Frau und ich bin ein Mann. Und sie ist doch jemand ganz anderes. Und so sind wir alle sehr, sehr unterschiedlich gemacht. Und Gott sagt zu jedem, dich habe ich lieb, so wie du bist. Darf sich wieder setzen. Danke. Auch wenn wir zu einer Einheit zusammengefügt werden sollen, sind wir doch noch unterscheidbar in unserer Persönlichkeit, in unserem Aussehen, in unseren Begabungen. Es ist so vieles, was uns dann bereichert in der Unterschiedlichkeit, aber es soll zu einer Einheit werden. Und das Dritte, die drei Personen Gottes will uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Wenn das hier unser Jahresthema ist, das wir bewegt, dann ist es nicht was wir uns ausgedacht haben, sondern was der Vater sich ausgedacht hat. Und dass er uns dabei nicht ohne Hilfe lässt. Er hat uns sein Wort gegeben, in dem wir forschen können und entdecken können, wie das alles so gemeint ist. Aber er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns hilft, das auch wirklich zu tun. Denn manches Mal mag es sein, dass wir keine Lust haben. Manches mag es sein, dass die anderen so schwierig sind. Ich natürlich nicht. Es liegt ja nicht an mir. Aber die anderen. Und wie kann ich das alles überbrücken? Ich brauche die Hilfe des dreieinigen Gottes. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, finden wir einen ganz spannenden Vers. Die Korinthergemeinde, das wissen wir, war überhaupt nicht eins. Die hatten sowas von Streit und Zoff in der Gemeinde, wenn er den ersten Brief lässt, da rollt es einem die Schuhnägel auf, die Fußnägel, Entschuldigung. Und Paulus ringt für diese Gemeinde, dass sie zueinander finden, dass sie auch in diese Einheit hineinwachsen. Und mit diesem zweiten erhaltenen Brief, den Paulus dieser Gemeinde geschrieben hat, endet er mit diesem letzten Satz den zweiten Brief. die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist schenkt, die sei mit euch. Wir brauchen auf diesem Weg durchs Jahr 2019 alle drei. Und da offenbart sich Jesus, der so gnädig ist und der uns ermutigt, auch gnädig zu sein. Zu uns selbst sind wir manchmal ungnädig, aber auch zu den anderen sind wir manchmal ungnädig. Und er ist der Gott voller Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und die Liebe Gottes, die so viel größer und weiter ist, als wir es uns vorstellen können. Die immer da ist, bedingungslos. Und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt. Und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, die besteht nicht immer nur darin, dass wir in einem Gottesdienst auf dem Platz sitzen und nach vorne gucken. Wisst ihr, dass die frühen Kirchen nicht so gebaut waren architektonisch wie hier? Das waren oft Rundkirchen. Die haben alle wie in einem Zirkuszelt im Runden gesessen und haben sich gesehen. Und irgendwo ist einer aufgestanden und hat gepredigt und ein anderes aufgestanden und hat gesungen und ein anderes aufgestanden und hat ein Wort der Erkenntnis gehabt und der andere hat eine Prophetie gehabt und. Die haben sich gesehen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns sehen. Dass die Gemeinschaft, die der Heilige Geist in uns wirkt, immer da lebendig wird, wo wir uns sehen. Und aufeinander zugehen und sagen, hey, dir gilt's auch. Es ist so gut, dass es dich gibt. Ich bin so froh, dass du meine Schwester geworden bist. Papa im Himmel ist unser Papa, du bist meine Schwester und ich bin dein Bruder. Dass wir uns begegnen. Das ist Gemeinschaft, die der Heilige Geist uns schenkt. Und das in vielen freudigen Anlässen, aber auch in den schweren Tagen des Lebens. Gerade da. Trägt's. So, jetzt habe ich, um mit Trapattoni zu sagen, fertig. Aber um es biblisch zu sagen, Amen. So sei es. Und habe euch eine Hausaufgabe damit gegeben, diesen Gott nachzudenken, in seiner Gemeinschaft Anteil zu haben, ein Vorbild zu haben, ihm nachzufolgen. Lasst mich beten. Vater im Himmel, wir wollen von dir bewegt werden. Und wir laden dich ein, Vater. Wir laden dich ein, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du hier unter uns wirkst. Dass du uns veränderst, immer mehr in dieses Bild, in dieses Abbild von dir. Wir wollen, dass diese Einheit zu ihrer Entfaltung kommt, wie du sie gedacht hast. Dass es nicht nur unter uns vieles neu macht und heil macht, sondern dass die Stadt Pforzheim erkennt, dass du hier lebst. Ja, wir wollen dich sehen in deiner Herrlichkeit, in unserer Mitte. Danke, dass du uns an der Hand nimmst in diesen Tagen und dass du uns in Herz und Gedanken prägst. Komm, komm Gott, in deiner ganzen Fülle. In Jesu Namen. Amen.